Here is
RNF.
RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe mitten in der Black Friday Week. Eine sehr wichtige Woche, so kurz vor Weihnachten und vor allem auch vor dem ersten Advent für alle Händler und Geschäftstätigen. Wir sind gespannt, wenn wir das nächste Mal dann über die Black Friday-Zahlen berichten. Heidi, bist du da auch in diesem Black Friday-Wahn oder lässt du diese Rabattschlacht komplett aus?
Ich bin Beobachterin heuer, lasse das völlig aus, aber werde viel mit Leuten in meinem Umfeld sprechen und schauen, wie die so tun und kann dann auch nächste Woche, also das nächste Mal wieder berichten.
Sehr gut, ja, es zieht sich ja immer mehr, also eigentlich war es ja der Black Friday dann jetzt hier am 25.11. Ich sehe es jetzt nur bei den MacArthur Glen Outlets zum Beispiel, wo das echt in die Länge gezogen wird, die ganze Woche, auch um den Footfall dahingehend dann natürlich ein bisschen zu steuern, nicht, dass dann alle hier am Freitag die Outlets stürmen. Sind schon gute Angebote dabei. Ich war gestern auch in Parndorf, habe da auch ein, zwei Sachen dann schon gekauft in Voraussicht auf Weihnachten, die dann schon auch günstiger waren für den Konsumenten. Also ja, kann man dann schon wirklich gut für die ersten Weihnachtsgeschenke nutzen. Hm. Wolfgang, wie schaut das bei dir aus?
Am Samstag war die City hier in Hamburg sehr voll. Die Menschen waren unterwegs. Ich hatte nur den Eindruck, dass die Einzelhändler noch nicht so richtig auf Black Friday gesetzt haben. Also online sieht man das natürlich, aber wenn man jetzt sozusagen vor den Schaufenstern steht, dann fand ich das nicht wahnsinnig dominant, muss ich sagen. Das war so mein Eindruck. Mhm, vielleicht stimmt. Sind sich die Hamburger auch zu fein dazu, glaube ich aber nicht. Das heißt ja trotzdem nicht, dass am Freitag jetzt auch nicht was los sein könnte. Ne?
Genau, wir schauen uns das bei der nächsten Folge mal an.
Ja.
Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unseren News. Wir haben wieder einiges die Woche. Und ich würde sagen, erste Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da haben wir so ein paar Schwergewichte, über die wir berichten. Ich fange mal an mit Amazon. Da war in den Medien zu lesen, dass Amazon plant, 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Und man hat erst gemutmaßt, Mensch, haben die auch sozusagen sich verschätzt und die Corona-Umsatzzahlen weiter hochgerechnet und jetzt kommen die nicht und sind dann enttäuscht. Aber Amazon hat dann sozusagen schrittweise, ja, nicht wirklich Informationen rausgegeben, aber ein Manager aus einem bestimmten Bereich hat eine Mail an seine Mitarbeiter, die ist einmal durchgesteckt und jetzt weiß man genau, woher und in welchem Bereich abgebaut werden soll. Denn das geht gar nicht um den Online-Handel, sondern das geht um die Abteilung Amazon Prime Streaming, zu der vor allen Dingen der Sprachassistent Alexa und diese Lautsprecherserie Echo gehören. Und da gibt es sozusagen Informationen, dass sie mit dieser Sparte im ersten Quartal alleine 3 Milliarden US-Dollar Verlust gefahren haben. Und da auch mittlerweile jetzt ihre Geduld mit diesem Sprachassistenten Alexa verloren haben. Deshalb wurde schon seit 2019 in dem Alexa-Team niemand mehr eingestellt. Das heißt für alle anderen, es gibt da keine Entwarnung an der Online-Kauffront, dass jetzt Amazon da nicht mehr so viel verkauft. Dass Alexa sich da nach anfänglicher Begeisterung nicht richtig durchsetzen konnte, kann ja eventuell auch bedeuten, dass etwas zu früh kam oder noch nicht ausgereift genug war oder die Leute dann doch sich gestört fühlten oder zu viel in den Privathaushalten da spioniert worden ist. Ich weiß es nicht. Aber im Moment klingt es jedenfalls so, als ob da Alexa möglicherweise eingestellt wird. Mein Vorschlag ist, wir können ja mal Siri fragen.
Ja, that's a good one.
Ja. So, dann kurze Worte zu Primark. Mein alter Arbeitgeber hat seine Jahreszahlen veröffentlicht. 38% plus gegenüber dem Vorjahr. Aber das muss man natürlich sozusagen sehen, dass in vielen Ländern es ja im letzten Jahr Lockdown-Phasen gab und natürlich dieses 38% plus nicht wirklich vergleichbar ist, aber es ist trotzdem ein enormer Sprung. Und man hat eben jetzt für das Geschäftsjahr, was bis von Mitte September bis Mitte September läuft, insgesamt einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro erzielt. Die Geschäftsentwicklung in Großbritannien, Irland und USA, da war man weitgehend zufrieden. Aber mit der Entwicklung in Kontinentaleuropa war man nicht zufrieden, weil da ist nach Aussagen des Unternehmens das Vertrauen der Verbraucher noch zurückhaltend und schwächer als vor der Pandemie. Und hier lag man auf vergleichbarer Fläche 16% unter dem Niveau des Jahres 2018-19. Also das hat man nicht aufholen können. Und hier macht sich natürlich das Fehlen eines Online-Shops besonders bemerkbar, denn viele andere Firmen haben sozusagen die stationäre Umsätze versucht zu kompensieren durch Online. Primark hat das nicht. Und deshalb hat das da besonders durchgeschlagen. Jetzt gibt es ja, hatten wir auch schon berichtet, in einem räumlich begrenzten Gebiet in Nordengland einen kleinen Click-and-Collect-Versuch mit Kinderbekleidung. Dann, das halte ich für grundsätzlich eine gute Entscheidung. Und man muss dann halt sehen, ob das dann zum weiteren Ausrollen kommt oder nicht. Ja, man hat auch berichtet, dass der deutsche Markt Primark besondere Sorgen bereitet. Nach einem sehr erfolgreichen Start im Jahr 2009 hat man ja sehr viele große, überdurchschnittlich große Filialen eröffnet. Die sind alle deutlich größer als in Irland, England und Spanien. Ja, und jetzt, man weiß, die waren eigentlich zu groß und hat man natürlich solche sogenannten Kannibalisierungseffekte, die viel größer waren, als das vorher mal gedacht war. Die Flächenproduktivität ist gesunken, einige Stores sind nicht mehr rentabel und wie der ein Unternehmenssprecher sagte, auf einem inakzeptablen Niveau. Deshalb musste Primark nun einige Wertberichtigungen in Deutschland vornehmen, um sozusagen Flächen zu verkleinern, abzuschreiben, was an Investitionen gelaufen ist. Und es wird weiter geprüft, ob noch mehr Filialen verkleinert werden oder man hat ja schon zwei geschlossen, ob da vielleicht nochmal die eine oder andere Schließung dazukommt, damit sich sozusagen die Kunden wieder auf weniger Stores verteilen und damit die Stores auch profitabel sind. Weil natürlich, sagt das Unternehmen auch, es gibt, das ist der größte Markt in Europa und da gibt es Chancen. Das kann ich nur sagen, ich teile diese Ansicht und ich würde mal sagen, ich wünsche Primark viel Erfolg bei diesen Maßnahmen und Aktivitäten. Für das Jahr, jetzt laufende Jahr oder begonnene Jahr ist man sehr zuversichtlich und hat vor allen Dingen in den USA mächtig Gas gegeben. Vor Weihnachten noch 3 Eröffnungen im östlichen Bereich oder an der Ostküste. Also USA ist sozusagen der Markt, wo man jetzt sein Geld verdienen möchte. Ne? Ja, und das dritte Schwergewicht, ganz kurze Meldung über TikTok. Die haben jetzt sozusagen auch in ihrer App eine Shopping-Funktion eingebaut, TikTok Shop, und dann können Nutzerinnen und Nutzer dort einkaufen. Das wird, diese Funktion wird erstmal in den USA komplett eingeführt. Es laufen für Europa und Asien schon Tests. Also TikTok geht davon aus, dass sie sozusagen auch viel Umsatz machen werden. Meine persönliche Beobachtung ist, es gibt immer mehr Plattformen, auf denen man Ware kaufen kann. Das Angebot wird vielfältiger und größer. Aber das zur Verfügung stehende Einkommen und das Geld, was man ausgeben will, zum Beispiel für Mode, wird immer weniger. So, und das heißt, es wird hier einen beinharten Konkurrenzkampf geben. Ich vermute, gerade auf den Social Media Plattformen niedrige Preise und natürlich einige, die da aus der Kurve fliegen werden, weil es nicht funktionieren kann. Weil der Kuchen ist nicht größer, sondern kleiner, aber die Wettbewerber sind mehr und stark. Also, naja, mein Kommentar, die Gladiatorenspiele sind eröffnet, möge der Beste gewinnen.
Ja. Definitiv. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, bei Instagram kannst du sie auch schon kaufen. Also ich schätze mal, das ist dann die gleiche Funktion. Also du hast bei Instagram den Shop-Button, wo du dann auf die Website des Unternehmens geleitet wirst, halt immer noch in dieser Instagram-App. Das heißt, wenn du zurückgehst auf der Website, kommst du wieder auf Instagram. Und das ist dieses neue Format, sage ich mal, oder der neue Teil des Kuchens von dem ganzen Online-Commerce, nämlich Social-Commerce. Und ich denke mir, für den Händler ist das eigentlich nur gut, weil es erspart sich Schritte. Wenn jetzt irgendwelche Influencer Marketing auf den Plattformen machen und der Zuseher, zum Beispiel ich, dann extra noch auf die Plattform müssen, ist das umständlicher. Und so kann ich eigentlich mit einem Klick auf die Schuhe klicken, der diese Influencer gerade vermarktet, und habe den in meinen Warenkorb. Das heißt, für den Händler selbst sehe ich das jetzt nicht als zusätzliche Konkurrenz, sondern als zusätzliche Möglichkeit, schneller Umsätze zu machen und leichter dann zu tracken.
Ja, ja, klar. Aber die Leute können ja ihre 100 Euro nur einmal ausgeben. Und klar, wenn man sich innerhalb der Social-Media-Welt laufend bewegt, bei Instagram und TikTok, dann geht man da gar nicht mehr raus auf andere Plattformen. Also irgendwo, also wenn der eine mehr macht jetzt, ne, mit seiner Marktmacht, dann wird der andere weniger machen. So einfach ist das, ne?
Exactly.
Aber ich glaube trotzdem, diejenigen, die es für den Kunden am einfachsten machen, die werden dann natürlich auch der Nutznießer werden, weil jeder Klick ist wichtig und also ich schaue mir das nicht irgendwo an und suche dann. Wenn ich das schnell convenient bekomme, ist easy, aber sonst, also da werden halt jene, die das einfacher machen, belohnt werden, meiner Meinung nach.
Ich bleibe auch mal noch in der gleichen Kategorie und auch bei einer Größe am deutschen Markt zumindest, und zwar Breuninger. Breuninger hat ja im Frühsommer 2021 das Modehaus Kohnen in München übernommen. Und noch zur Eröffnung des Münchner Flagship Stores hatte der Chef der Stuttgarter Modehauskette Breuninger darüber nachgedacht, ob man den Firmennamen Kohnen nicht weiterführen könnte. Auch ist ja auch sehr traditionsbehaftet und das dann eben parallel zum eigenen Namen, ne? Jetzt steht fest, dass das Kaufhaus auf der Sendlinger Straße 3, was 12.500 Quadratmeter auch hat, also Verkaufsfläche, und sich über 6 Etagen streckt, endgültig auch jetzt zum Modehaus Breuninger wird. Also es verschwindet jetzt der Markenschriftzug auch von der Fassade und von den Innenwänden. Und was wir auch in letzter Zeit berichtet haben, was auch nicht fehlen darf: Es wird jetzt gerade umgebaut und dann, wenn es wieder eröffnet ist, dann eben Kohnen weg, der Markennamen, und Breuninger dann draußen. Aber es kommt auch ein Café in das neue Breuninghaus. Da wir heutzutage auch nicht fehlen.
Das stimmt. Da haben wir ja noch einiges zu berichten in einer anderen Kategorie über Cafés etc. Vitality bei Brands. Aber ich hätte jetzt noch eine Meldung in dieser Kategorie gefunden, und zwar Estée Lauder Cosmetic hat jetzt bekannt gegeben, dass es die Marke Tom Ford kaufen möchte um 2,8 Milliarden Dollar. Also der Deal soll ja im nächsten Jahr, in der ersten Hälfte, abgeschlossen werden. Natürlich muss dann noch die Genehmigung von den Behörden kommen. Ford selbst wird kreativer, visionär der Marke bleiben, zumindest fürs nächste Jahr. Was macht jetzt Estée Lauder? Übernimmt natürlich Kosmetik und Parfums. Die Hermenegildo Senior Group war bis dato für Herrenmode verantwortlich im Tom Ford Konzern. Macht jetzt weiter auch mit, also Herrenmode, aber auch mit Damen, Accessoires und Unterwäsche. Und die Brillenlinie von Tom Ford ist weiterhin bei Marcolin. Für uns auch nichts Neues und Unbekanntes. Wir haben zu einer früheren Ausgabe schon von Telios das Brillen-Joint Venture berichtet, wo Marcolin und LVMH dabei war, quasi 2017 gegründet und 2021 in den Konzern LVMH integriert wurde. Folgende Brands sind noch dabei, also ich glaube Bali, Moncler, Bucci, Swarovski und somit neben Luxottica und Safilo einer der großen Brillenproduzenten, die wir kennen. Und dann ja,
spannende
würde ich
Transaktion.
Sagen, ganz genau, also riesige und spannende Transaktion. Und wir haben aber auch in unserer nächsten Kategorie wieder ganz spannende Neuigkeiten zu berichten.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und Anna, können wir gleich weiterführen. Das letzte Mal im letzten Podcast hast du ja berichtet vom Opening von Paper und Tea in Wien. Da wolltest du ja hingehen. Wie war das Opening?
Das war sehr, sehr schön. Also congrats an das ganze Paper und Tea-Team hier auch. Also der Laden ist super geworden. Es war ein Presseevent, wo wir auch teilnehmen durften an einer Tee-Meditation. Es war auch etwas ganz Neues für mich. Das heißt, der Gründer von Paper and Tea war auch vor Ort. Und im oberen, in der oberen Etage haben die nicht nur einen sehr gemütlichen Mitarbeiterraum fertiggestellt, wo wirklich auch kein Computer ist oder ja kein Meetingtisch, sondern wirklich nur eine Couch, wo der Mitarbeiter, wenn er auf Pause ist, sich da auch wirklich ausruhen kann und zu sich kommen kann. Und parallel dazu ist ein, ja, wie gesagt, ein großer Tisch, wo man auch am Boden sitzt. Uns wurde dann Tee eingeschenkt und wir wurden ja durch so eine Tee-Meditation geleitet. War natürlich sehr schwierig, sich am Anfang darauf einzulassen mit den ganzen Rauschen des Alltags, aber war sehr spannend. Der Store ist super, beinhaltet auch eine Teebar, einen großen Baum mit einem Sitzbereich auch. Also man kann dann nicht nur den Tee und die dazugehörigen Artikel kaufen, sondern auch konsumieren. Und es gibt auch so Tea-Time-Session nennen die es. Da gibt es dann Lesungen, es kommen Sänger, ich glaube, jetzt war ja schon letzte Woche eine Sängerin auch dort. Also wirklich cooles, abwechslungsreiches Programm. Und die Marke eröffnet gerade ja, bis Weihnachten jede Woche einen Store. Ich glaube, der letzte war jetzt Bonn und jetzt folgt dann Zürich. Also spannend, wie die Gas geben und bin gespannt, da den Verlauf weiter zu verfolgen.
Super, klingt gut. Es war ja. Es war ja nicht nur diese Eröffnung im ersten Bezirk in Wien in dieser Zeit. Es wurde ja auch noch Iris von Arnim am Neuen Markt, also unweit von Paper and Tea eröffnet, aber auch der erste Biogener Plaza. Es ist nicht nur ein Store, es ist quasi ein Day-Spa in der Operngasse 8, gleich neben der Staatsoper. Das ist über vier Geschosse. Ein Day-Spa über, 24/7. Kann man dort sich erholen. Es war ja eine alte Bank, also früher die Nutzung war eine Bankfiliale und Saunabereich ist jetzt noch im Tresorraum. Das ist sicher recht spannend mit Blick auf die Staatsoper. Also ja, Biogena hat auch sehr ehrgeizige Eröffnungsvisionen und plant jetzt in Österreich 6 weitere Stores, also Biogener Plazas und zwar also 2024 das nächste gleich in Wien in der Marilferstraße und dann werden weitere Folgen in London, Paris etc. etc. Also da ist man auch sehr ambitioniert. Erholung, Spa und Beauty ist natürlich auch ein gut gehendes und boomendes Geschäft, muss man das schon sagen. Aber nicht nur, glaube ich, Beauty, sondern auch Hospitality. Also das ist jetzt auch ein Übergang zum nächsten Bericht, Hospitality, wo man ja erkennt, dass Luxusbrands ja auch immer mehr in die Richtung Gastronomie und Hotellerie gehen, um sich auch eine 24-7-Beziehung mit den Kunden aufzubauen. Der Kunde will ja Erlebnisse. Und was macht jetzt der Louis Vuitton? Die machen aus dem aktuellen Firmensitz, das ist ein riesiger Komplex, machen sie das erste Louis Vuitton Hotel und das größte Geschäft des Unternehmens weltweit soll bis 2027 fertiggestellt werden. LVMH hat ja in diesem Viertel, wo sich dieses Headquarter befindet, in den letzten 18 Monaten ja schon von sich reden gemacht mit dem renovierten Kaufhaus La Samaritaine und dem Hotel Cheval Blanc. Der Bereich wurde radikal umgestaltet, also und belebt. In weiterer Folge wird da wirklich etwas entstehen, wo die etwas leere Umgebung dann ja wieder Besucher und Einheimische anziehen wird. Der Hauptsitz ist rund 400.000 Quadratmeter groß. Wir haben letzte Woche berichtet von der Eröffnung von Louis Vuitton Dream. Das ist der erste Schritt dazu. Anna, du bist ja in Paris. Das wäre toll, wenn du dorthin gehst und dir das anschaust und berichten könntest.
Mache ich auf jeden Fall.
Ja, das ist sicher ganz, ganz toll geworden. Ja, also Luxushotels und Marken neben Louis Vuitton haben wir zum Beispiel Bulgari, ist ja auch im LVMH-Konzern integriert, hat Luxushotels. Dann Versace und die Armani-Gruppe betreiben jeweils zwei Hotels. Fendi hat ein Suitenhotel in Rom, Ferragamo-Familie besitzt und betreibt 7 Hotels. Also nichts Neues, aber in dieser Größe natürlich schon ein Statement.
Wir bleiben am französischen Markt und ich wollte da kurz über eine französische Marke berichten, nämlich namens Asphalt. Die Marke stellt in Europa zeitlose und widerstandsfähige Kleidungsstücke her und sie erzielt aktuell über 10% ihres Umsatzes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie hat jetzt gestartet mit einem reinen Menswear-Sortiment und im vergangenen Jahr wurde das Sortiment um Damenmodelle erweitert. Mit dem neuen Angebot setzt das Unternehmen jetzt bereits 10% des Gesamtumsatzes um und ab 2023 können sie dieser Anteil sogar auf bis zu 30% ansteigen, so sagt der CEO William Ovett. Er hofft auch, dass die Damenkollektion von aktuell 10 bald auf 30 Produkte erweitert wird und bei den Herren soll die Kollektion 60 Modelle umfassen. Warum erzähle ich das jetzt? Ja, weil die Marke da auch in diese Bereiche dann expandieren möchte. Die überlegen sich eben auch, ob sie jetzt die nationalen Plattformen voneinander trennen, je nach Aufnahme der Produkte auch in den verschiedenen Ländern. Und was das Spannende auch ist an der Marke ist, das ist, man bestellt und dann muss man eben warten. Also das wird jetzt nicht vorproduziert, sondern du hast ein Vorbestellungssystem, was bedeutet, dass erst nach mehrmonatiger Wartezeit die Ware auch ausgeliefert wird. Ja. Genau, also spannende, nachhaltige Marke und wie gesagt, ja, ich glaube, wir werden von denen auch noch in unseren Kreisen bald hören, den aktuellen Plänen nachzuurteilen. Heidi, ja. Bleiben wir in Paris oder geht's nach London? Ich bin mir gerade unsicher mit dem Titel der nächsten Überschrift.
Naja, wir werden Frankreich mit Harrods verbinden. Warum? Weil Monsieur Dior hat ja eine Liebe und eine Leidenschaft für die britische Eleganz gehabt. Und was macht jetzt Harrods? Ja, es verbindet, es bietet Dior eine Bühne und zwar bei den Schaufenstern. Die sind ja bekannt bei Harrods natürlich und da kann man jetzt für alle, die jetzt nach London reisen, kann man da so einiges sehen. Es gibt auch einen Pop-Up-Store und die Ausstellung so Dior mit dem Dior-Café. Also da sieht man dann Kreationen in allen Richtungen. Besonders wird sein, also das ist wunderschön natürlich dargestellt mit Illustrationen von Mads Gustafsson, einem sehr bekannten Illustrator. Ja, also es gibt Kronleuchter, es gibt eine Spiegelwand. Es ist wunderschön und auch dargeboten die britische Eleganz und den Code vom Haus Dior. Also alle, die nach London reisen, hinschauen und uns vielleicht ein Foto schicken, ist bestimmt eine Reise wert.
Ja. Klingt spannend. Wir bleiben hier auch wieder bei den Department Stores und berichten über Galerie Lafayette. Nämlich, um die internationale Expansionsstrategie zu verfolgen, ist Galerie Lafayette jetzt eine exklusive Partnerschaft mit Aditya Birla Fashion und Retail Limited eingegangen. Das ist der erste indische Modekonzern, der einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar erzielt hat und ein Netz von 3.500 Geschäften betreibt. Diese Partnerschaft, so berichtet Fashion Network, umfasst die Einführung einer speziellen E-Commerce-Plattform, aber auch die Eröffnung von 2 Geschäften in Mumbai und Neu-Delhi, was ja die beiden wichtigsten Metropolen des Landes sind, so sagt zumindest die Gruppe. Das erste Geschäft mit einer Fläche von 8.000 Quadratmetern im kommerziellen und kulturellen Herzen von Mumbai wird 2024 eröffnen und soll auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet sein, die auf neue Luxustrends steht sozusagen. Ein bisschen später folgt dann die Eröffnung eines weiteren Stores sozusagen. 5.500 Quadratmeter wird dieser haben und im Herzen von DLF Emporio eröffnen, was das bekannteste Premium-Einkaufszentrum in Neu-Delhi ist. Demnach unterstreicht die Partnerschaft die Absicht von Galerie Lafayette, eben die internationale Expansion voranzutreiben, zu beschleunigen und bis 2025 circa 20 Geschäfte mit Hauptfokus Asien und Nahen Osten zu eröffnen. Ich meine, in 2023 ist die Eröffnung auch von 3 weiteren Geschäften in China geplant von Galerie Lafayette, womit sich dann die Gesamtzahl der im Ausland befindlichen Galerie Lafayette auf 10 erhöht. Aber Indien war jetzt eben komplett neu als Markt, jetzt mal für uns zu berichten. Da haben wir nicht so viel, aber ich hoffe in nächster Zeit mehr und mehr.
Aber wir starten eine Reise weiter von Indien nach Miami. Und zwar habe ich da etwas gefunden von Balenciaga. Nicht nur, dass der Twitter-Account gelöscht wurde, nachdem Elon Musk die Plattform übernommen hat. Nein, es wurde der größte Balenciaga-Store in den USA aufgemacht, und zwar im Herzen vom Miami Design District. Also bis dato waren Damen- und Herren-Geschäfte vorhanden. Jetzt gibt's ein großes, zweistöckiges, knappe 800 Quadratmeter großes Geschäft. Und das ist so Raw Architecture, wie man es sich vorstellen kann quasi. Und wir haben es im Sommer schon berichtet, Saint-Tropez war der erste von diesem neuen Designkonzept. Es ist wirklich Sichtbeton, es sind Kabeltassen zu sehen, es sind Stahlteile offen, es ist Fliesen sind nur halb verbaut etc. Es ist richtig, richtig krass und raw. Schilder über dem Eingang, 4 Stück, also in jedem Geschoss 2. Die Bänke des neuen Ladens sind mit Kaktusbasis gepolstert. Also da schaut man dann wieder auf andere Materialien. Und auch eine Skulptur ist zu finden, und zwar die in Schweden geborene Künstlerin Charlotte Thrain, ich hoffe, man spricht es aus, hat ein aus recycelten Matratzen und Kissen hergestelltes Kunstwerk dort positioniert. So ein Kontrast, an dem man sich anscheinend bei Balenciaga gewöhnen soll und muss. Mit Luxus geht's weiter. New York City ist noch eine schnelle Meldung wert von eBay. Da gab es jetzt im Design District in New York Luxury Exchange, wo sich Kundinnen und Kunden Schmuck, Handtaschen und so weiter und Uhren schätzen lassen konnten und natürlich auch neue Teile kaufen konnten. Es ging darum, die Echtheitsgarantie, die ja 2020 eingeführt wurde bei Sneaker etc., weiterzuführen mit Schmuck. Und spannend ist ja auch, dass im heurigen Jahr 2022 Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Prada die meistverkauftesten Handtaschenmarken gewesen sind auf der Plattform in USA und Kanada. Und bei Schmuck war es Cartier, Gucci, Swarovski, Tiffany & Co.
Super, dann würde ich sagen, gibt es was Spannendes auch in unserer Kategorie, Heidi?
Neues aus dem Metaverse.
Liebe Anna, da tut sich viel im Metaverse. Es gab kürzlich ein Musikfestival mit Björk, Ozzy Osbourne und so weiter. Es fand im Decentraland statt. Es gibt viele, also beinahe unzählige Designer, die gerade Mode präsentieren, Mode für all diese Plattformen. Es gibt auch Plattformen für Kunst, Design, Unterhaltung. Also es boomt momentan gerade. Ich glaube, das nächste Mal machen wir wieder mehr in dieser Kategorie. Jetzt nur eine schnelle Übersicht.
Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es in der letzten Kategorie so gibt.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und ich habe hier was Lustiges ausgegraben. Das ist vielleicht nicht so spannend, aber wir sind ja auch hier im Gossip. Und zwar bin ich über eine Pressemitteilung gestolpert, dieser besagt, Diesel's skirt isn't made for sitting, but so what? und zwar Glenn Martens hat die Presse schon mehrmals in Furore gebracht sozusagen und weiß, wie man die Welt zum Sprechen bringt und auf Diesel aufmerksam macht. Der Kreativdirektor hat nämlich eine Reihe solcher kleineren Skandale, sage ich mal, schon verursacht. Zuletzt scheinbar gab es auch so Butt-Plug-Invitations zu irgendwelchen Shows. Man hatte auch schon mal eine Fragrance, also ein Parfum, entworfen, das nach Jeans riecht. Und jetzt eben einen Rock, wo keiner so richtig weiß, ob das ein Gürtel oder ein Röckchen ist. Hinsetzen kann man sich damit nicht. Aber am Laufsteg schaut sicherlich ganz nett aus. Und wir haben auch drüber geredet. Ne? Ist Diesel schon mal wieder ein bisschen in der Brand Awareness nach unten gerutscht?
Ja, ich habe ja auch eine Meldung gelesen über Kentucky Fried Chicken, die hier wirklich einen sehr peinlichen und geschmacklosen Werbefehler begangen haben und sich dafür zwar in der Zwischenzeit entschuldigt haben. Aber was haben die gepostet am 9.11.? Gedenktag an die Reichsprognomennacht. Gönn dir ruhig und mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Ne? Das bekamen die Nutzer und Kunden von der Kentucky Fried Chicken App auf ihre Handys gespielt. Und das hat natürlich verständlicherweise so einen Tag mit so einer Meldung für ein bisschen mehr Käse auf dem Burger zu verbinden, das geht eigentlich gar nicht.
Gott.
Ja, und wie ist das dazu gekommen? Das Unternehmen hat dann später nach seinen Entschuldigungen dann gesagt, naja, das ist halt ein halbautomatischer Prozess. Man hat sämtliche Feiertage und besonderen Tage, die es in den Ländern gibt, die hat man in einen Rechner eingegeben. Und aufgrund dieser Feiertage hat man dann Anlässe, Werbung rauszuschicken. Und dieser Tag sei eben auch da gelandet und keiner hat sich das genau vorher angeguckt. Deshalb ist das dann zu dieser Versendung gekommen. Also, die haben das eingestellt, aber ich finde, es wäre ja wert gewesen, davor mal reinzugucken, welche Tage da überhaupt auftauchen und wie sinnhaft das alles ist. Ne? Jedenfalls sehr, sehr peinlich.
Wahnsinn.
Ja. Aber vielleicht haben die natürlich da auch einfach eins gemacht, nämlich zu viel Champagner getrunken, weil die Geschäfte so gut laufen ist. Und das wiederum hat dazu geführt, dass hier der Luxuskonzern LVMH gemeldet hat, dass sich die Champagnervorräte dem zum Ende neigen. Man kann sich ja jetzt mal richtig wieder was gönnen, 2 Jahre lang eingeschlossen und dann muss mal richtig jetzt was gefeiert werden und rausgeklotzt werden. Und das haben eben auch einige Menschen gemacht, aber dann kommt die Einschränkung. Das waren natürlich nicht die normalen Menschen, sondern man hat hier von einer Gruppe von Luxusmenschen gesprochen, die eben auch die besonderen Luxus-Champagner getrunken haben. Nämlich, das sind die Modelle, die so ab 160 Euro aufwärts kosten. Das ist ja nicht das, was man so im normalen Supermarkt einfach mal so kauft. Denn sie haben dann gesagt, die normalen Marken wie Moët zum Beispiel, den es irgendwie zwischen 30 und 40 Euro in jedem Supermarkt gibt, da haben sie keine Lieferschwierigkeiten, aber bei den exklusiven. Das ist ein guter Grund, ein Glas Champagner zu erheben und hier in die Adventszeit reinzugehen und anzustoßen auf hoffentlich gute Umsätze für die Einzelhändler.
Ich wollte jetzt eigentlich noch kurz von Balenciaga auch berichten. Das ist nämlich auch nicht so eine nice Mitteilung. Die hatten nämlich unter dem Motto Toy Stories eine Kampagne gestartet, die Kinder involviert und ihre neueste Tasche, nämlich einen Teddybär, mit Bondage gekleidet irgendwie vermarktet. Oh. Mittlerweile hat Balenciaga auch die ganzen Fotos und Kampagne auch von den Plattformen genommen. Aber natürlich hat das für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ja. Wir wünschen nämlich einen wundervollen ersten Advent. erheben auf jeden Fall ein Gläschen, sei es Moet, ein Gläschen Wein oder vielleicht den ersten Punsch. Dann wünschen wir eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns wieder auf Feedback und Likes und Connections auf LinkedIn. Gerne unseren Podcast auch teilen, wenn ihr ihn für gut empfindet. Und wir freuen uns auf die nächste Folge dann im Dezember.
Ja, wunderbar. Lasst euch, kauft genügend Kerzen ein, die wärmen auch das Herz.
Auf jeden Fall.
Genau, und unterstützt den Einzelhandel.
Ja. Tschüss, tschüss.